Kapitel 13 Psychospielchen. Eines Tages, als ich in der Schule mit Freunden spielte, rief mir jemand ganz ernsthaft zu: Adrian, du hast einen Riss in deiner Hose. Mein Herz begann zu rasen, als ich mich schnell umdrehte, um zu sehen, wo der Riss war. Dann hörte ich einen Chor von Gelächter mit den Worten: Reingelegt. Willkommen in der Welt des Scherzens. Mein Leben wurde oft zu einem Spiel, diesen Pfeilen der Täuschung auszuweichen oder sie selbst abzuschießen. Wie ein Wahnsinniger, der feurige und todbringende Pfeile abschießt, so ist ein Mensch, der seinen Nächsten betrügt und dann spricht: Ich habe nur gescherzt. Sprüche 26, Vers 18 bis 19. Es war peinlich, veralbert zu werden und eine ganze Klasse von Kindern vor mir zu haben, die über mich lachte. Diese Erfahrung der Klassengemeinschaft lehrte mich, nie verletzlich zu sein, nie jemandem zu trauen und am wichtigsten von allem, vorsichtig zu sein und nicht alles, was Leute sagen, ernst zu nehmen. Das wesentliche Element des Scherzens besteht darin, das Gegenteil von dem zu sagen, was wahr ist, und die gutgläubige, wortgetreu denkende Person in einen Zustand der Verwirrung zu führen, um andere zum Lachen zu bringen. In meinen Teenie-Jahren war ich verstrickt in diesen Geist der Täuschung, der Verwirrung und der Belustigung durch verdrehte Worte, die etwas anderes meinten, als sie buchstäblich bedeuteten. Jedoch war eines der ersten Dinge, von denen mein Geliebter mich nach meiner Bekehrung überzeugte, das Prinzip zu sagen, was ich meinte. Es sei eure Rede, ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Bösen, Matthäus 5, Vers 36. Diese Pfeile der Täuschung spielten eine Rolle bei dem Versuch, meinen Eintritt durch die enge Pforte in den Vorhof des Heiligtums zu verhindern. Ich wurde wirklich von diesem Thema überzeugt, als mir klar wurde, dass das Scherzen eine Form davon ist, falsches Zeugnis zu reden und daher ein Verstoß gegen das 9. Gebot darstellt. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deine Nächsten, 2. Mose 20, Vers 16. Ich lernte auch, dass eines der Dinge, womit die Nachfolger Jesu aufhörten, das Praktizieren von Betrug ist. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten hat und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit wir seinen Fußstapfen nachfolgen. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. 1. Petrus 2, Vers 21 bis 22. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich, rein. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Offenbarung 14, Vers 4 bis 5. Betrug wird so definiert. Das griechische Grundwort G1388, anlocken, verlocken, anreizen, täuschen, betrügen, hintergehen, mit einem Köder fangen. Für mich ist es sehr interessant, dass ich diesen Geist am meisten während meiner Studienzeit für den Predigerdienst erlebte. Ich empfand es als einen ständigen Kampf, nicht durch die Kunst des Scherzens in den Geist des Gelächters hineingezogen zu werden. Ich musste ernsthaft um Hilfe dafür beten, nicht an dieser Gewohnheit teilzuhaben. Wann immer ich meine Neigung erkennen ließ, eine Bibelstelle in ihrer schlichten Bedeutung zu lesen, bekam ich dafür oft Gelächter und Spott zu hören. Die Schulung des Verführers durch das Scherzen lehrte mich, Worte nicht ernst zu nehmen und nach einer verborgenen Bedeutung zu suchen. Das Scherzen begünstigte meine Wertschätzung für die Kernprinzipien der alexandrinischen allegorischen Methode des Bibelstudiums. Die wahre Bedeutung der Worte liegt nicht im buchstäblichen Lesen. Das Scherzen war nur eines der Psychospielchen, das mein Lesen der Bibel und die wahre Identität meines Geliebten beeinträchtigte. Die einfachen Methoden, wie Geschichten im Fernsehen erzählt werden, lehrten mich das Konzept von parallelen Wirklichkeiten. Zu unterschiedlichen Zeiten in meinem Leben wurde ich beeinflusst durch Fernsehprogramme, die Familien schilderten, die ziemlich normale Dinge taten. Diese Programme waren Serien, was bedeutet, dass sie wöchentliche oder tägliche Folgen hatten. Innerhalb kurzer Zeit war ich mit den Charakteren vertraut und begann mich mit ihnen zu identifizieren. Diese Charaktere wurden so sehr Teil meines Lebens, dass ich mir oft vorstellte, mitten unter ihnen zu sein und mir über die Dinge Sorgen machte, mit denen sie zu tun hatten. Und ich manchmal sogar von ihnen träumte, als Teil meiner Welt. Diese Serien erlaubten es mir, mental in eine andere Realität als meine eigene einzusteigen. Aber ich konnte jederzeit aus dieser Realität heraustreten. Zum Beispiel, wenn ich etwas schaute, das mir Angst machte, würde ich mir sagen, es ist nur ein Film. Diese Praxis ermöglichte es mir, alle Gefühle einer parallelen Realität zu spüren und dennoch konnte ich herausspringen, wenn es unangenehm wurde. Obwohl dieser Prozess in den Serien am stärksten war, war es das gleiche mit Filmen. Das Verwenden von Bildern und Geräuschen von Leuten, die mit echten alltäglichen Tätigkeiten beschäftigt waren, erschuf in mir eine virtuelle Welt, die mich aus meiner eigenen herauszog. Unabhängig von dem Inhalt beeinflusste der Prozess, in einer parallelen oder virtuellen Welt zu leben, die Art und Weise, wie ich die Bibel las. Es bot einen perfekten Rahmen dafür, Jesus zu erlauben, sich als Mensch auf Erden in eine parallele Wirklichkeit zu begeben. Was er auf der Erde darstellte, war nicht wirklich, wer er war. Er war in Wirklichkeit kein abhängiger, vertrauensvoller Sohn. Er war einfach nur in diese andere Realität eingetreten mit der Absicht, eine moralische Aussage zu machen, genau wie in den Filmen, die ich mir anschaute. In vielen von diesen Filmen wurde versucht, eine Art von moralischer Aussage zu machen, durch eine parallele Realität zu meiner eigenen. Eine der geläufigsten Äußerungen dieser parallelen Wirklichkeit war: Das war nur während der Menschwerdung. Diese teuflische Kombination von paralleler Wirklichkeit und Identitätsumwandlung machten diese Denkweise sehr einfach. Ich konnte Bibelaussagen wie die folgenden lesen und sie in eine parallele Welt setzen, die eigentlich vorgetäuscht war. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Johannes 5, Vers 19. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verlieben, das Leben in sich selbst zu haben. Johannes 5, Vers 26. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17, Vers 3. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Hebräer 1, Vers 1 bis 4. Wann immer mein Geist zu der Überzeugung kam, dass diese Verse wörtlich zu lesen waren, würde mein Verständnis, dass Jesus dem Vater gleich war aufgrund seiner unabhängigen Macht, diese Texte in eine parallele, vorgetäuschte Realität setzen, die den Zweck hat, eine moralische Aussage zu machen. Ich tat es automatisch, ohne es zu realisieren. Mein Denken war seit Jahren auf diese Weise programmiert worden und dieses ganze Training funktionierte perfekt, um mein Entrinnen aus dem Drei-in-Einem-Gott, der Dreieinigkeit oder Trinität genannt wird, zu verhindern. Jedes Mal, wenn wir einen Film oder eine Serie jeglicher Art anschauen, unabhängig vom Inhalt, werden wir für eine parallele Wirklichkeit programmiert, die wir jederzeit betreten oder verlassen können. Sogar wahre Geschichten, die in Spielfilmform dargestellt werden, können diesen Effekt hervorbringen, weil die Bewegung der Schauspieler und die betrachteten Interaktionen automatisch eine parallele Realität erschaffen und uns gestatten, in sie einzutreten. Das ist ganz anders, als Bibelgeschichten zu lesen und dem Geist Gottes zu erlauben, uns einen Eindruck davon zu geben, was sie bedeuten. Wenn wir darin geschult werden, die Bibel wörtlich zu lesen und nicht über die Grenzen der Schrift hinauszugehen, können wir aus den Geschichten Lehren ziehen, aber wir betreten dabei keine parallele Realität, die uns unsere eigene verlassen lässt. Viele Male, nachdem ich einen Film angeschaut hatte, war das verräterische Zeichen, dass ich eine andere Realität betreten hatte, dass ich oft eine Zeit der Verwirrung hinsichtlich dessen hatte, wo ich war, wie spät es war und was ich als nächstes tun sollte. Ich erinnere mich besonders an einen Film, der mich für fast 3 Tage in diesen Zustand versetzte. Ich lebte einfach die parallele Welt weiter und konnte da nicht herauskommen. Die Szenen spielten sich wieder und wieder in meinem Kopf ab und ich ging immer wieder durch all die Emotionen hindurch. Dieser Ablauf ist ganz anders als ein klares und einfaches Lesen der Bibel. Wir verlieren dabei nie unsere gegenwärtige Realität und Umstände aus den Augen. Unser Verstand wird nicht mit 25 bis 30 Bildern pro Sekunde bombardiert, was eine Informationsüberflutung verursacht und den Geist zwingt, alles andere um ihn herum loszulassen. Das ist das Werk des Zerstörers. Diejenigen, die nicht von ihrem Wunsch nach Filmen, Seifenopern, Serien und sogenannten Reality-TV ablassen können, werden es fast unmöglich finden, die Bibel auf wörtliche Weise zu lesen, ohne parallelen Wirklichkeiten unterworfen zu werden. Die schlimmsten von diesen Filmen sind die, die Jesus selbst darstellen. Das Maß an Verwirrung, das von einer derartigen parallelen Realität hervorgerufen wird, ganz zu schweigen von dem Irrtum, der in den Drehbüchern zum Vorschein kommt und dem oft sinnlichen Lebenswandel der Schauspieler, ist unabsehbar. Man könnte meinen, dass diese Faktoren allein genug gewesen wären, aber ich begegnete diesem Phänomen der parallelen Wirklichkeit auch bei verschiedenen Computerspielen wie Schatzsuchen, Such- oder aufgabenorientierten Spielen und ganz besonders bei Autorennspielen, wo es darum ging, bestimmte Level zu durchlaufen, was mich in parallele Realitäten versetzte, ähnlich wie es Filme taten. Nachdem ich Stunden damit verbracht hatte, Spiele zu spielen, kam dieses kurzzeitige Gefühl von Verwirrung darüber auf, was Wirklichkeit war. Ich erinnere mich noch gut an das Gefühl, nachdem ich ein Spiel bezwungen und all seine Levels erfüllt hatte. Ich erlebte eine Hochstimmung, was dann eine Art von Traurigkeit wich, dass es vorbei war. Die Prinzipien des Scherzens in Verbindung mit der Indoktrinierung durch Filme, Spiele und Geschichten aus dem Fernsehen zog mich aus meiner bestehenden Realität heraus in eine andere. Diese wurden die Hauptwerkzeuge dafür, dem großen Verführer zu helfen, mich von der allerheiligsten Erfahrung mit meinem Geliebten abzuhalten. All diese Dinge waren dazu gedacht, die Wirklichkeiten des Evangeliums in ein Kartenhaus zu verwandeln, das auf einem Fundament aus Sand gebaut war. Jeder Teil meiner Erziehung war sorgfältig darauf angelegt worden, mein Denken davon wegzuprogrammieren, was mein Geliebter mir dringend in der Bibel zu sagen versuchte.